Wir feiern unseren Patron, den heiligen Vitus. Gekannt hat ihn keiner von uns. Es gibt manche Kirchen mit ganz jungen Heiligen, möchte ich einmal sagen, die man fast noch in der Erinnerung hat, oder man kennt noch Leute, die jemanden kennen. In St. Vitus, in St. Nikolaus unten zum Beispiel der selige Bruder Konrad. Oder ist er schon heilig gesprochen? Muss ich zu meiner Stande bekennen, weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich mal jemanden kennengelernt, der kannte noch, dessen Großvater kannte noch den Konrad selber. Beim Vitus ist das ganz anders. Von dem wissen wir fast nichts. Und was wir wissen, ist sehr legendenhaft. Vielleicht ist das Stärkste, was wir von ihm wissen, dass er verehrt wird. Und zwar seit Jahrhunderten. Schon im 6. Jahrhundert oder um 600, also im 7. Jahrhundert rum, ist seine Verehrung bezeugt. Er ist wohl gestorben als junger Mann, wie wir gerade auch im Einleitungsgebet gehört haben, um 300, 302, 304 vermutet man. Geboren ist er und gelebt hat er in Sizilien, also auch relativ weit weg von Oberbayern. Dort hat er gelebt und in diesem römischen Reich immer wieder diese Verfolgungswellen erlebt, die durch die Kaiser ausgerufen waren, wo man die Christen verfolgt hat. Teilweise auch, um sozusagen eine Gruppe zu haben, die an manchem Unglück schuld wäre, dies an Schuld. Eine urmenschliche Neigung kennen wir bis heute. Besuchen uns andere und sagen, dies an Schuld. Damals waren die anderen die Christen, waren wir, die Minderheit. Und so kommt es dazu, dass auch dieser junge Mann den Tod findet. Der Legende nach wurde er mit siedendem Öl einen Kessel hineingegeben. Daher auch die Figur, die wir haben hier bei uns. Es ist eine Legende in dieser Legende, oder in einer Ausführung der Legende heißt es, er sei daran nicht gestorben. Deswegen hätte man ihn nachher anders noch einmal zu Tode bringen müssen. Wie dem auch gewesen sein mag, er war ein Mann, ein junger Mann wohl, der zu seinem Glauben stand. Es war damals recht einfach, dem Martyrium zu entgehen. Man hätte nur dem Kaiser ein wenig Weihrauch in die Schale geben müssen. Das heißt, ihn anerkennen müssen als Gott. Das war das eigentlich Schändliche der Christen, was ihnen vorgeworfen wurde. Sie verehren den Kaiser nicht. Und dahinter natürlich der Gedanke, sie scheren aus der staatlichen Ordnung. Sie wollen sich nicht einfügen. Sie verehren den Kaiser nicht als Gott. Und wenn du vor diese Frage gestellt wirst, glaubst du, dass Gott Gott ist, dass Jesus dein Erlöser ist und sonst niemand? Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Ob wir wie Vitus gesagt hätten, nein, dazu stehe ich. Da möchte ich nicht hinter zurückkehren. Dazu möchte ich stehen, dass Jesus der ist, der mich unendlich liebt, den ich im Leben gefunden habe und immer mehr finden möchte. Zu dem stehe ich. Den möchte ich nicht verraten. Den möchte ich nicht verleugnen. Wahrscheinlich ist kaum einer von uns mit dieser Frage so brennend konfrontiert worden, dass es auf Leben oder Tod ging. In anderen Zeiten, auch in unserem Land, gab es das sehr wohl. Wir brauchen noch nicht sehr lange zurückschauen, wo mancher wegen seinem christlichen Glauben auch hingerichtet wurde und wegen dem, was er aus seinem Glauben heraus meinte, tun zu müssen, wegen seiner Gewissenspflicht. Wir kennen das auch in der Erinnerung unseres Landes. Was wir heute kennen, wie unser Glaube auf die Probe gestellt wird oder herausgefordert wird, ist vielleicht ganz anders, ganz alltäglich, ganz banal in der Arbeit, am Stammtisch oder sonst wo, wo man gefragt wird, ja, gehörst du auch noch zu denen? Damit ist dann meistens die Kirche gemeint. Und im Hinterkopf der Fragenden ist meistens auch vieles Unrecht in der Kirche, was tatsächlich furchtbar ist. Im Letzten aber geht es darum, wie stehen wir zu Jesus? Stehen wir zu ihm? Wollen wir wirklich mit ihm gehen? Wollen wir das auch anderen gegenüber, wenn wir gefragt werden, auch bekennen? Und ich glaube, damit wir es anderen bekennen können, und sie brauchen unser Bekenntnis. Ohne die Bekenner der ersten Jahrhunderte säßen wir alle jetzt nicht hier, gäbe es diese Kirche nicht. Wenn sie nicht den Mut gehabt hätten, bis in den Tod hinein dazu zu stehen, doch ich glaube, dass er mein Erlöser ist, dass ich von seiner Liebe gerettet bin. Wie Paulus, dieser religiös-fanatische Mörder, der in seinen ganzen Briefen immer wieder vor allem das eine schreibt, im Vertrauen auf ihn bin ich gerettet, ich habe meinen Retter gefunden. Wenn wir das nicht bezeugt bekommen hätten von anderen, säßen wir nicht hier, Das Zeugnis ist wichtig. Aber es kommt von einem anderen her. Ich kann es erst bezeugen, wenn es in meinem Leben Wirklichkeit geworden ist. Die meisten von uns sind getauft als kleine Kinder. Wir wurden getauft, man möchte fast sagen, ohne dass wir gefragt wurden, weil unsere Eltern daran geglaubt haben, dass wir richtig hielten. Die einen vielleicht standfester, die anderen mehr unsicher, aber doch, die Eltern haben für uns entschieden. Und diese Entscheidung war richtig. Sie haben vieles für uns entschieden. Letztlich sind unsere Eltern ja auch schuld, dass es uns gibt. Gell? Auch das eine Entscheidung der Eltern. Gell? Manchmal bewusster, manchmal unbewusster, wie dem auch sei. Wie wir aufgezogen worden sind, wie wir erzogen worden sind, das war die Entscheidung unserer Eltern. Und es war richtig, dass sie das entschieden haben. Und so haben sie uns, Christus, nicht vorenthalten. Die Kinder haben ein Recht auf Gott. Und wir haben die Pflicht, es ihnen zu geben, so wie wir es können. Die Kinder haben ein Recht, ihren Schöpfer zu kennen. Der, der sich uns offenbart hat. Und doch gilt es für die Kinder und auch für uns, teilweise nicht mehr Kinder, dass wir diesen Glauben immer tiefer finden. Dieses Leben mit Jesus, mit Christus. Und dazu schenkt er uns unser Leben. Und manches Mal schenkt er uns auch Dinge in unserem Leben, die nicht immer leicht sind. Bei Vitus war es die Probe bis in den Tod hinein. Bei uns sind es wohl andere Dinge vor allem, aber manches Mal auch die Frage bis in den Tod hinein. Wenn einem eine Krankheit widerfährt, die lebensbedrohlich ist, dann stellt man sich andere Fragen. Dann schaut man durch andere Fenster sozusagen aufs Leben hinaus. Oder auch nur, wenn andere Schwierigkeiten daherkommen, die manchmal gar nicht nur, sondern gewaltig sein können. Spannungen in der Beziehung, in der Ehe, Sorgen um die Kinder. Wie kann das schwierig sein? Wie kann das auf dem Herzen lasten? Auch Sorgen um die Wirtschaft, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo manche sich wirklich fragen, wie geht's denn weiter? Geht's überhaupt weiter? Man kann sich Fragen stellen und fragt sich dann auch mit Gott, Herrgott, wie kannst du mir das zumuten? Bis hin zu Fragen, die der Psalm auch manchmal im Psalmen manchmal formuliert sind. Schläfst du? Vergisst du uns? Und auch Selbstvorwürfe. Bin ich es nicht mehr wert, bei Gott zu sein? Es gibt dieses Ringen mit Gott. Durch alle Generationen, durch alle Jahrhunderte, durch jedes Leben hindurch. Und das darf es geben. Und durch dieses Ringen, Vitus hat mit Sicherheit auch gerungen. Hat Vitus hindurchgefunden zu der Entscheidung, doch, ich glaube an ihn. Ich vertraue mich ihm an. Und selbst wenn ich dafür den Tod finde. Und Vitus hat sich ihm anvertraut und er hat den Tod gefunden. Gott hat ihn hindurchgerettet, aber anders, als wir es doch eigentlich erwarten würden. Wenn wir Gott um Hilfe bitten, dann meinen wir eigentlich immer, dass er in dieser Welt jetzt schnell Abhilfe schafft. Und wir dürfen ihn darum bitten. Gott ist wirkmächtig in unserer Zeit. Er ist auch der Gott der Geschichte. Und wenn wir Dinge, die in der Geschichte uns widerfahren, nicht verstehen, dann dürfen wir mit Gott ringen. Wir brauchen nicht sagen, nun, der liebe Gott hat scheinbar damit nichts zu tun. Oh doch, er hat. Er geht Wege, die wir nicht verstehen. Warum er Dinge zulässt, Streit, ja Krieg, Verfolgung, Verbrechen, wir verstehen es nicht. Manchmal würden wir sagen, Herr, merz doch die Ungerechten aus. Auch in der Bibel finden wir solche Texte. Aber Gott tut es nicht. Er gibt sogar sein Leben am Kreuz für die Ungerechten, für die Mörder. Und so hat Vitus sein Leben nicht nur verloren oder hingegeben. Verloren hat er es ja nicht. Hingegeben. Er hat es nicht nur hingegeben, sondern er hat es in der Nachfolge Jesu hingegeben, auch für die, die es ihm genommen haben. Das christliche Martyrium heißt nicht einfach nur irgendwie sterben, sondern sterben in dem Leben mit Christus, in der Nachfolge Christi. Der erste Märtyrer, von dem die Bibel schreibt, der erste christliche Märtyrer, Märtyrer heißt ja Zeuge, der erste Zeuge für Jesus, der bis in den Tod ihn bezeugt hat, war Stephanus. Und in dem Bericht des Todes von Stephanus ist ganz erstaunlich parallel formuliert, was er sagt, hat auch Jesus gesagt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus ist gestorben in Liebe zu seinen Mördern. Vielleicht nicht in emotionaler Liebe, aber doch in der willentlichen Entscheidung, Und dort ist die eigentliche Wurzel der Liebe, wo wir uns mit unserem Willen entscheiden, die zu lieben, die ihn zu Tode bringen. Phidias wird so verehrt, ja, ich glaube, wir dürfen sagen, weil seine Liebe zu uns lebendig ist. Wir verehren die Heiligen nicht nur, weil da irgendwo eine Erinnerung ist, sondern weil man erlebt, mit ihm ist gut leben. Er im Himmel und wir auf der Erde, wir gehören zusammen. Er betet für uns, er hilft uns. Denken wir auch an Franziskus, den heiligen Franziskus, den viele von euch vielleicht näher kennen. Die heilige Elisabeth, wir haben eine sehr schöne Figur in St. Nikolaus von ihr. Denken wir an die Heiligen, die uns nahe sind. Ist nicht das Besondere an ihnen nicht nur die Erinnerung an ihr Leben, sondern auch der Eindruck, sie leben jetzt mit uns? Und so glaube ich, sagen zu können, dass wir den heiligen Phidias im ganzen deutschsprachigen Raum übrigens so sehr verehren, weil wir erleben, er steht uns bei. Er ist uns nah, als einer, der mit Christus ist, von Christus her uns nah ist. Und auch sein Leben hat das bezeugt. Er hat sein Leben gegeben in der Treue zu Jesus. Wenn wir auf die Apostel schauen, dann sind von den 12 Aposteln, einer hat ihn verraten und wir dürfen beten für sein Seelenheil. Alle anderen, bis auf Johannes den Jüngsten, haben ihr Leben verloren wie Phidias, durch Gewalt als Märtyrer des Glaubens. Und der letzte, Johannes, war er kein Märtyrer? Ich glaube wohl. Er hat auch sein Leben gegeben. Nicht im blutigen Martyrium, nicht, dass er umgebracht wurde, sondern durch sein langes, langes Leben, wie es die Tradition überliefert, es wäre sehr lang gewesen, durch sein langes Leben ist er Gott treu gewesen, hat ihn verkündet, mit seinem ganzen Sein, mit seinem ganzen Leben und mit all den Worten, von denen er manche ja auch geschrieben hat. Zeugnis heißt nicht unbedingt sein Leben. Noch ein Schlag. Genau. Zeugnis heißt nicht unbedingt sein Leben im Sterben geben. Martyrium, Zeugnis heißt sein Leben geben, wie auch immer. Phidias im Sterben und wir im Leben. Bitten wir den Herrn, dass auf die Fürsprache des heiligen Phidias unser Leben ein Zeugnis für Jesus ist. Dass die Menschen an unserem Leben ablesen können, wie Jesus war, der uns gut war. Und dass sie, wenn wir mal nicht gut sind, und das kommt allzu oft vor, beim jeden, und wenn man es nicht sieht, dann darf man es glauben, der ist auch kein Heiliger. Ja? Wenn es bei uns mal fehlt, dann können wir etwas anderes bezeugen. Nicht durch unser Leben vielleicht im Augenblick gerade, wie gut Gott ist, aber wir können bezeugen, dass er uns gut ist, obwohl wir gerade nicht gut sind. Seine Barmherzigkeit. Und ich muss euch sagen, wenn ich auf meine Eltern schaue, und wir haben ja meistens von den Eltern und von den Großeltern den Glauben auch erlernt und überkommen, abgeschaut, dann kann ich bei meinen Eltern sagen, mein Vater ist schon drüben, der ist schon gegangen vor bald 2 Jahren. Meine Mutter ist ein bisschen weiter weg in Steinebach. Ich kann von beiden sagen, sie haben mir den Glauben bezeugt. Und weitgehend auch durch ihre Liebe und durch das Vorbild ihrer Güte und Liebe. Aber wenn es einmal gefehlt hat, als Kinder merkt man das ja auch, dann habe ich bei ihnen abgeschaut, dass sie die Barmherzigkeit kennen. Von Gott her und miteinander. Und so ist unser Zeugnis zum einen, dass wir die Güte Gottes bezeugen, so gut es uns gelingt. Und wenn es uns nicht gelingt, dann dürfen wir anfangen, die Barmherzigkeit zu ergreifen und zu bezeugen. Und ich muss sagen, wenn das Zweite fehlen würde, dann wäre unser christliches Zeugnis, ehrlich gesagt, ein bisschen erschreckend. Dann wird man meinen, Christen sind die Perfekten. Wenn ich Christ sein will, muss ich perfekt sein. Oh nein. Erstens sind wir das nicht und das weiß auch alle Welt. Und zweitens, wir brauchen es auch nicht sein. Wir brauchen aber unseren Herrn, der uns gut ist. Und je näher wir zu ihm kommen, desto mehr wird er uns immer neu aufrichten und den Mut geben, dass wir es ergreifen. Ja, Herr, ich will mit dir leben. Ich will, dass mein Leben dich bezeugt, im Guten und in der Erfahrung der Barmherzigkeit. Amen.